Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Angebot der Deutschen Welle. Noch mehr Informationen finden Sie unter dwworld.de.
Deutsche Welle. Glaubenssachen.
Neues aus Religion und Kirche im noch ganz frischen Jahr 2011. Willkommen heißt sie, Klaus Krämer.
Die Wunde ist tief, die Schmerzen sind unbeschreiblich groß und man braucht Zeit, um unserer Schäfchen einfach trösten zu können.
Das sagte vor wenigen Tagen der höchste Patriarch der koptischen Christen in Deutschland, Bischof Anbar Damian. Der Schock des Bombenattentats in der Neujahrsnacht im ägyptischen Alexandria wirkt nach, weltweit und nicht nur bei Kopten. Wir werden uns mit diesen orientalischen Christen befassen und mit den Ursachen von Spannungen und Gewalt im Land am Nil. Die evangelische Kirche in Deutschland wird in diesem Jahr die Taufe besonders hervorheben.
Es geht darum, dass wir unsere Taufe als etwas begreifen, was ein Leben lang mich begleitet, ein Geschenk, das ich ein Leben lang auspacke.
Der westfälische Präses Alfred Buss war maßgeblich beteiligt, als dieses Jahr der Taufe eröffnet wurde. Der Ort der ersten Taufe überhaupt liegt am Fluss Jordan im heutigen Land Jordanien. Dort wurde vor fast 2000 Jahren Jesus getauft. Weil dieser Ort einen immer stärkeren Pilgerstrom erfährt, verändert er sich gerade erheblich. Wir waren dort und sagen wie. Einen Ausblick auf die besonderen religiösen Höhepunkte dieses Jahres in Deutschland gibt es auch noch. Für die koptischen Christen begann das Jahr 2011 alles andere als friedlich und glücklich. Der Bombenanschlag von Alexandria tötete 23 Menschen und verletzte fast 100. Bei vielen Kopten wurde damit auch die Hoffnung auf ein friedliches Zusammenleben mit den Muslimen Ägyptens getötet. Wer sind diese Christen? Wie viele Kopten gibt es und wie gestalten sie ihren Glauben? Hartmut Kriege hat die Fakten.
Ägypten ist das Land mit der anteilmäßig größten christlichen Bevölkerung im Nahen Osten. Etwa 7 bis 9 Millionen der 83 Millionen Ägypter sind Christen. Die meisten von ihnen gehören der koptisch-orthodoxen Kirche an. Sie ist die größte christliche Gemeinschaft im Nahen und Mittleren Osten. Sie gab es bereits im 1. Jahrhundert nach Christus und gehört damit zu den ältesten Kirchen der Welt. Der eigenen Überlieferung nach führt sich die koptische Kirche auf den Evangelisten Markus zurück, der in Alexandria missioniert haben soll. Er soll auch ein Evangelium der christlichen Bibel verfasst haben. Der Name dieser altorientalischen Kirche geht auf eine Verkürzung des griechischen Wortes Aigyptios zurück, mit dem man einst die christlichen Nachfahren der Ägypter des Altertums bezeichnet hatte. Nicht zuletzt auch wegen ihrer spezifisch ägyptischen Eigentümlichkeiten. Kofti, koptisch, nannte man diese Kirche dann durchweg seit der Eroberung Ägyptens durch die Araber. Ähnlich der katholischen Kirche kennt die koptische eine machtkonzentrierte Ausrichtung auf ein Oberhaupt, einen Papst. Er heißt seit 1971 Schenouda III. Und regiert seine Kirche von Alexandria aus. Er gilt den Kopten als der 117. Nachfolger des Apostels Markus. Nach dem Nein des Patriarchen Dioskur zu den Beschlüssen des Konzils von Chalcedon aus dem Jahre 451 zum Verhältnis von göttlicher und menschlicher Natur in Jesus Christus, das Konzil definierte Christus unvermischt und ungetrennt als wahren Gott und wahren Menschen, entfremdeten sich die Kopten der übrigen Christenheit, die dogmatischen Definitionen als unfehlbar anerkannt hatten. Im Zuge der Islamisierung Ägyptens ab 640 traten viele Kopten zum Islam über oder sie wurden gewaltsam dazu gezwungen. Dennoch konnte sich die koptische Kirche am Nil behaupten. Sie ist stärker als alle anderen bis heute durch das Mönchtum geprägt und bestimmt. Weltweit wird die Zahl der Kopten derzeit auf etwa 10 bis 15 Millionen Menschen geschätzt. Bis zu 10.000 leben allein in Deutschland. Hier bestehen 8 koptische Gemeinden und 2 Klöster. Zentrale der koptischen Kirche in Deutschland ist Höxter in Ostwestfalen. Große Auslandsgemeinden gibt es vor allem in den USA. Neben den orthodoxen Kopten gibt es eine kleine Gruppe von knapp 200.000 Christen in der mit Rom verbundenen koptisch-katholischen Kirche. Im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils nahmen Katholiken und Kopten einen theologischen Dialog auf. 1973 unterzeichneten die Päpste Paul VI. Und Schenuda III. In Rom eine Übereinkunft, in der beide Kirchen den gleichen Glauben, trotz unterschiedlicher Formulierungen, bekennen.
Bis zu 10.000 Kopten leben also in Deutschland und die wurden in der vergangenen Woche weiter in Unruhe versetzt. Sogar das Bundeskriminalamt warnte vor einer E-Mail im Internet. Es gebe Hinweise auf geplante Anschläge in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar, also in der orthodoxen Weihnachtsnacht, darunter Ziele auf koptische Gemeinden in Frankfurt am Main und Lehrte bei Hannover. Der koptische Patriarch Bischof Anbar Damian zeigte sich bestürzt.
Und dann gibt es eine ganze klare Anweisung, wie man eine Bombe bastelt. Also diese E-Mail beinhaltet die Erklärung, wie man eine Bombe bastelt.
Allein die Androhung von Anschlägen auf besagter Internetseite, die mutmaßlich Sympathisanten des Terrornetzwerks Al-Qaida zuzurechnen ist, hielt die orientalischen Christen in Spannung und darüber hinaus alle friedliebenden Menschen. Trotz Solidaritätsäußerungen aus vielen Teilen der Christenheit und Polizeischutz kam bei den Kopten keine Weihnachtsstimmung auf. Und für die Glaubensgeschwister in Ägypten formuliert Bischof Anbar Damian etwas nach demokratisch Maßstäben völlig Selbstverständliches.
So wie die Muslimen in diesem Land sich unendlich entfalten können, haben wir auch das Recht, in unserem Heimatland religiös entfalten zu können.
Doch von einem gleichberechtigten Leben ohne Diskriminierung im Alltag oder von juristischer Gleichbehandlung ist Ägypten weit entfernt. Was zählt, ist allein der Islam. Warum ist das so? Wo liegen die Ursachen? Darüber habe ich vor dieser Sendung mit der Islamwissenschaftlerin Christine Schirmacher gesprochen. Sie ist Leiterin des Instituts für Islamfragen der Deutschen Evangelischen Allianz und Professorin für islamische Studien an der Evangelisch-Theologischen Fakultät im belgischen Leuven. Ich habe sie zuerst gefragt, was solch ein Anschlag wie der in der Neujahrsnacht gefühlsmäßig bei den Kopten in Ägypten bewirkt.
Gefühlsmäßig ist natürlich erst einmal der große Schrecken da, das Entsetzen, dass in der Mitte ihrer Gesellschaft solch ein Anschlag möglich ist. Er verstärkt natürlich das Misstrauen sehr stark zwischen den Volksgruppen, die oft kulturell schon sehr stark voneinander getrennt leben. Und legt natürlich den Gedanken nahe, meine Nachbarn, die Muslime sind, meine Vorgesetzten, meine Arbeitskollegen, sind womöglich auch beteiligt. Und das verstärkt die Kluft, die ohnehin schon da ist.
Und es suggeriert den Kopten ja auch, Menschen zweiter Klasse zu sein. Das erleben die Kopten ja nun schon länger. Auf welche Weise werden sie diskriminiert von der muslimischen Mehrheit in Ägypten?
Es ist sozusagen die Spitze einer langen Entwicklung, die in Ägypten mindestens seit 30 Jahren, sagen Kenner, vor Ort zu spüren ist, in der sich das Klima beständig verschlechtert hat. Und wenn ein Anschlag passiert, es war ja nicht der erste, dann signalisiert das natürlich dieser Minderheit, dass gegen die Täter nicht wirklich vorgegangen wird, weil immer wieder Verhaftete entlassen werden oder nur sehr gering bestraft werden. Und das bedeutet, dass man schutzlos ist als Minderheit. Die Diskriminierungen haben im Alltag vielerlei Gesicht. Es beginnt damit, dass man im Personalausweis als Kopte, als Christ erkennbar ist, dass man zur Minderheit gehört und damit prinzipiell verletzlich ist, zurückgesetzt ist und natürlich auch dies in der Gesellschaft alltäglich zu spüren bekommt.
Weder Juden noch Christen akzeptierten im 7. Jahrhundert den Sendungsanspruch Mohammeds, also begann der Begründer des Islam damit, sie theologisch immer stärker zu verurteilen und in ihrem Wert herabzustufen. Ist das die Wurzel des Übels?
Nun, da spielen natürlich die Theologen eine ganz zentrale Rolle, denn die wenigsten Menschen sind in der Lage, den Korantext selbst zu lesen oder zu interpretieren in einem alten Arabisch, was nicht ihre Alltagssprache ist. Und die Vermittler des Korantextes in die Moderne ist die Theologie über die Moscheen, über die Koranschulen. Und da ist natürlich die Frage, wie interpretiere ich diese Botschaft? Ist das eine historische Botschaft, die erzählt wird, die berichtet wird? Oder ist das eine Botschaft, die auf die aktuelle Lage zugespitzt und politisiert wird? Und das geschieht leider in manchen Predigten, in manchen Moscheen, in manchen Schulen, in Koranschulen, dass die gegenwärtige missliche Lage vieler islamischer Länder, wirtschaftlich, politisch, kulturell, untermauert wird durch die koranischen Aussagen und Juden und Christen die Schuld zugeschoben wird für diese negativen Entwicklungen. Und damit wird natürlich die Historie mit der Moderne verknüpft und die Moderne mit den Korantexten erklärt. Das müsste nicht zwangsläufig so sein, aber das geschieht in einigen Moscheen. Und das führt natürlich dazu, dass der aufgeheizte Mob dann die Christen und Juden vor Ort direkt persönlich verantwortlich macht, was in ihrem Leben nicht funktioniert oder wo sie mit wirtschaftlichen Problemen, mit sozialen Missständen konfrontiert sind.
Das Glaubensleben oder die Glaubensäußerungen der koptischen Christen, wie geht man damit um?
Nun, da gibt es Grenzen. Traditionell sind Juden und Christen Schriftbesitzer, das heißt Menschen, die eine Offenbarung bekommen haben und prinzipiell Existenzrecht haben. Und es wird auch nicht erwartet, dass Juden und Christen zum Islam übertreten, in Ägypten zum Beispiel. Allerdings ist ihre Religionsfreiheit begrenzt auf den sozusagen den inneren Bereich ihrer Kirchen und Gemeinschaften. Und er darf natürlich nicht zu stark nach außen sichtbar werden. Er darf auch nicht werben.
Und wie macht sich das, der muslimische Extremismus, zunutze?
Der islamische Extremismus knüpft einmal an politische Ereignisse, den Irak-Feldzug, Afghanistan-Feldzug, und verkündet, dass der Islam unterdrückt wird und dass der Westen darauf aus sei, den Islam zu vernichten. Das komme auch durch die Mission zum Ausdruck, die ja durch Amerika betrieben und finanziert werde und von den Kopten vor Ort umgesetzt würde. Also immer wieder kommt es zu Unruhen, kommt es auch zu Angriffen, manchmal sogar zur Ermordung auch von christlichen und jüdischen Minderheiten, weil ihnen der Vorwurf gemacht wird, sie hätten missioniert und sie hätten Muslime vom Glauben abgeworben.
Nun gibt es ja aber auch Mahner, die für Frieden eintreten auf muslimischer Seite. Haben die eine Chance, sich durchzusetzen?
Es gibt viele Mahner, die zur Mäßigung, zum Frieden, zum Miteinander mahnen und selbst darüber verzweifelt sind, dass der Extremismus sich in den letzten 40 Jahren so ausbreiten konnte. Das Problem ist, dass der Extremismus an den islamischen Quellen anknüpft und praktisch den Islam oder die wahre islamische Interpretation für sich in Anspruch nimmt und es zum einen keine Autoritäten gibt, die nun für den Islam sprechen können. Das heißt, jede religiöse Autorität kann sich die Dinge herausnehmen, die sie für besonders wichtig hält und das als den wahren Islam predigen. Zum anderen ist es natürlich so, dass die gemäßigten Stimmen in der Geschichte wenig Durchsetzungskraft haben, in der jüngsten Geschichte. Das heißt, die Extremisten finanziert werden aus Ländern wie Saudi-Arabien und wichtige Posten in der Gesellschaft innehaben, zum Teil aus großen Moscheen heraus predigen und das natürlich einen verheerenden Einfluss hat. Während die Gemäßigten leicht unter den Verdacht und das Urteil kommen, sie seien Abgefallene, sie seien vom Westen finanziert, sie wollten den Islam unterminieren, sie wollten an seinem Anspruch etwas abstreichen, sodass sie es nicht leicht haben, sich in diesem Chor der zunehmenden Islamisierung durchzusetzen.
Soweit unser Schwerpunkt heute. Das war die Islamwissenschaftlerin Christine Schirmacher, Leiterin des Bonner Instituts für Islamfragen und Professorin für islamische Studien an der Evangelisch-Theologischen Fakultät im belgischen Leuven. Am Samstag haben übrigens die koptischen Christen in Deutschland mit einer zentralen Feierstunde in Frankfurt der 23 Opfer des Terroranschlags von Alexandria gedacht. Sie hören Glaubenssachen, das Religionsmagazin der Deutschen Welle. Nach diesem aktuellen Schwerpunkt zu Beginn nun zunächst ein Ausblick auf das Vorhersehbare, was in diesem Jahr 2011 so alles an großen und wichtigen kirchlich-religiösen Ereignissen auf die Deutschen zukommt, Holger Gohler mit einer Übersicht.
Ein evangelisches Großereignis wird der 33. Deutsche Evangelische Kirchentag Anfang Juni in Dresden sein. Er steht unter dem Motto »Da wird auch dein Herz sein«. Über 100.000 Teilnehmer werden in der Elbmetropole erwartet. Für viele dürfte Ex-Bischöfin Margot Käßmann wieder eine der gefragtesten Persönlichkeiten sein. Die katholische Kirche bereitet sich intensiv auf den Staatsbesuch von Papst Benedikt vor. Er will vom 22. bis 25. September nach Berlin, Erfurt und Freiburg reisen. Vor dem Deutschen Bundestag soll das deutsche Kirchenoberhaupt eine Rede halten. Das Erzbistum Freiburg präsentiert zur Papstreise, aber auch für den nächsten Katholikentag 2012 in Mannheim, seine Internetseiten mehrsprachig. Die Deutsche Bischofskonferenz muss sich auch 2011 mit der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals beschäftigen. Vor allem die Frage von Entschädigungen muss geklärt werden. Die katholische Jugend ist zudem eingeladen zum Weltjugendtag vom 15. bis 21. August in Madrid. Auch aus Deutschland werden mehrere tausend junge Katholiken in die spanische Hauptstadt reisen. Schließlich findet zum Ende des Jahres 2011 das internationale Taizé-Treffen in Berlin statt. Dazu werden bis zu 40.000 Gäste erwartet. Schon jetzt laden der evangelische Landesbischof Markus Dröge und Kardinal Georg Stetzinski zu diesem ökumenischen Treffen ein.
Ein besonderes Ereignis wurde in dieser Vorschau nicht erwähnt, denn dessen Auftakt war bereits am vergangenen Donnerstag. Die evangelische Kirche eröffnete das Jahr der Taufe. Die Taufe gehört mit dem Abendmahl zu den wichtigsten Ritualen in der Kirche. Sie markiert den sichtbaren Eintritt eines Menschen in das Christentum. Für Christen ist das Wasser Sinnbild für die Reinigung und Erneuerung des Lebens durch Jesus Christus. Genau das soll mit der 12-monatigen Aktion wieder ins Gedächtnis der Menschen gerufen werden. Geplant sind unter anderem Tauf- und Tauferinnerungsgottesdienste auch an Flüssen und Seen. Außerdem soll es Ausstellungen geben, aber auch Seminare für Eltern, Kinder, Taufpaten und für Erwachsene, die sich taufen lassen wollen. Christina Maria Purkert über den Auftakt, den zunächst die Westfälische und die Rheinische Landeskirche machen.
Ein weißes Päckchen mit roter Schleife ziert Postkarten, Plakate und Broschüren zum Jahr der Taufe. Das Motiv ist nicht etwa aus den weihnachtlichen Druckvorlagen übrig geblieben, sondern mit Bedacht und theologischem Sachverstand gewählt. Das Jahr der Taufe, das die evangelische Kirche in Deutschland für 2011 ausruft, steht unter der Überschrift Gottesgeschenk.
Es geht darum, dass wir unsere Taufe als etwas begreifen, was ein Leben lang mich begleitet, ein Geschenk, das ich ein Leben lang auspacke.
So erklärt Präses Alfred Buss das Motto und besondere Engagement seiner westfälischen Landeskirche beim Jahr der Taufe. Zusammen mit der Mitteldeutschen Kirche haben die Westfalen vorgearbeitet für 2011. Zum Beispiel haben sie eine Begleitung getaufter Kinder bis ins Grundschulalter eingeführt. Jedes Jahr zum Tauftag schreibt die Gemeinde einen Brief, zum 5. Geburtstag schickt sie eine Kinderbibel. Aber auch viele Eltern und Kinder, die im Grundschulalter noch nicht nach einem Tauftermin gefragt haben, haben Post bekommen. Denn Untersuchungen haben gezeigt, gerade im ländlichen Raum scheuen alleinerziehende Mütter den öffentlichen Auftritt im Sonntagsgottesdienst.
Irgendwie sagen dann die Leute, oh, da fehlt aber jemand sozusagen bei der Familie oder so.
Hans-Martin Lübking vom Pädagogischen Institut Westfalen kennt aber noch ein Problem nach dem Gottesdienst.
Es kommt auch hinzu, eine solche Taufe ist möglicherweise teuer. Dazu hat man gar nicht das Geld. Und deswegen experimentieren wir zurzeit mit Erfolg mit anderen Formen.
Eine erfolgreiche Form sind große Tauffeste, die die Gemeinden oder Kirchenkreise für die Täuflinge, Familien, Freunde und Fremde ausrichten. Im ländlichen Kirchenkreis Arnsberg zählte Superintendent Alfred Hammer rund 800 Besucher bei so einem sommerlichen Fest.
Wir haben dort auf einer Hängebrücke, an einem kleinen Teich, in einem Zelt Menschen an unterschiedlichen Orten getauft. 12 Pfarrerinnen und Pfarrer waren dort im Einsatz. Und das Besondere nach der Taufe war, dass wir so mitten durch den Wald gelegen eine etwa 300 Meter lange Kaffeetafel hatten. Bei strahlendem Sonnenschein, wunderschöne Atmosphäre und ganz vielen glücklichen Gesichtern, musikalisch sehr aufwendig auch gestaltet.
Praxishefte für Nachahmer sind gedruckt und im Internet ist die eigens gestaltete Seite gottesgeschenk.info eingerichtet, die Tipps rund um die Taufe bereithält. Auch die Dachorganisation EKD, Evangelische Kirche in Deutschland, hat ein Heft zum Jahr der Taufe veröffentlicht. Es trägt den Titel Taufe und Freiheit. Für den Ratsvorsitzenden der EKD, Präses Nikolaus Schneider, gehören diese beiden Begriffe nämlich zusammen.
Das heißt, es gibt nie Freiheit ohne Bindung. Und die Taufe schafft die Bindung an Gott. Und das schafft Freiheit. Das ist genau wie eine Bindung in der Liebe. In der Bindung der Liebe werden uns Freiheiten eröffnet, die im Zusammenleben dann auch miteinander erprobt werden und bewährt werden. Und genauso ist es mit der Taufe. Taufe schafft einen Raum der Freiheit, in dem wir unser Christsein leben können.
Auch wenn das Jahr der Taufe von der evangelischen Kirche im Rahmen der Lutherdekade ausgerufen wird, feiern wollen es die Protestanten nicht allein, denn
Taufe ist das Sakrament, das uns ökumenisch am stärksten miteinander verbindet.
Der Auftakt zum evangelischen Jahr der Taufe. Die erste Taufe überhaupt fand vor knapp 2000 Jahren statt. Damals machte sich den Überlieferungen der Bibel zufolge Jesus von Galiläa aus auf den Weg. Er ließ sich von dem Wüstenprediger Johannes dem Täufer in das Wasser des Jordans tauchen. Danach begann er sein öffentliches Wirken. Lange lag diese biblische Stätte jenseits der großen Pilgerströme, vielleicht deshalb, weil sie im heutigen Jordanien liegt, am östlichen Jordanufer. Im 20. Jahrhundert wurde dieser Ort mit dem Sechstagekrieg 1967 Grenzgebiet und militärische Sperrzone. Erst nach dem israelisch-jordanischen Friedensschluss von 1994 ist die Taufstelle wieder zugänglich geworden und erfreut sich seitdem ständig wachsender Beliebtheit bei Pilgern und Touristen. Neuerdings errichten in der bislang relativ unberührten Natur immer mehr christliche Konfessionen ihre eigenen Kirchen. Christoph Dreyer berichtet über den Bauboom an der Taufstelle Jesu.
Zwischen mannshohen Büschen schlängelt sich ein Kiespfad hinab zum Flussufer. Still liegt der Jordan in der Mittagshitze. Rustom Michian von der Staatlichen Kommission für die Taufstelle ist stolz, dass der Besucher hier noch unmittelbar erleben kann, in welch karger Umgebung Johannes der Täufer lebte.
Sehen Sie die einfachen Pfade. Sie hören wahrscheinlich die Vögel. Wenn Sie die Stelle nachts oder kurz vor Sonnenuntergang besuchen, könnten Sie sogar Schakale sehen.
Ende der 90er Jahre legten Archäologen hier die Fundamente mehrerer frühchristlicher Kirchen frei. Für Jordanien die Bestätigung, dass genau hier die historische Taufstelle Jesu liegt. Zwei katholische Päpste und hunderttausende Touristen waren seitdem hier. Für viele ist es ein bewegendes Erlebnis. So wie für diese Besucher aus den USA.
Wir sind Christen und glauben an das alles. Deshalb bedeutet es uns sehr viel. Wenn man darüber nachdenkt, bekommt man eine Gänsehaut, weil es so ein unglaublicher Ort ist.
Doch der Ort ist dabei, seinen Charakter zu verändern. Ein paar hundert Meter flussabwärts ist das nicht zu übersehen. Ein Bagger macht sich dort am kathedralenartigen Betonrohbau einer katholischen Kirche zu schaffen. Etwas hangaufwärts reiht sich eine halbfertige Kirche an die andere. Eine koptische, eine armenische, eine syrische, eine äthiopische, eine lutherische, eine maronitische. Bislang war nur die griechisch-orthodoxe Kirche hier präsent, die stärkste christliche Glaubensrichtung Jordaniens. In den letzten Jahren nun hat eine Konfession nach der anderen um Bauland für eigene Gotteshäuser gebeten. Kommissionsvertreter Michian.
Letztes Jahr sind fast 200.000 Pilger und Besucher zu uns gekommen. Wir hoffen, dass es bis zum Jahr 2020 mindestens 1 Million pro Jahr werden, vor allem dank dieser neuen Kirchen und ihrer Angebote für ihre Mitglieder.
Für das klamme Jordanien sind die religiösen Touristen eine willkommene Einnahmequelle. Die Taufstellenkommission baut deshalb kräftig mit. Sie hat ein Zentrum für den Dialog der Religionen errichtet und plant ein Pilgerdorf mit Übernachtungsmöglichkeiten. Dass Umweltschützer warnen, der untere Jordan könne schon nächstes Jahr vollends austrocknen, beeindruckt die Verantwortlichen nicht. Und noch eine Frage lassen sie offen. Wie passt es eigentlich zusammen, für den Dialog der Religionen zu werben, aber nicht einmal alle Christen unter ein Dach zu bringen? Hanna Kildani aus dem Kuratorium der neuen katholischen Kirche.
Es wurde einmal überlegt, eine gemeinsame Kirche für alle zu bauen. Das wäre ein Symbol für die Einheit der Kirche. Aber ehrlich gesagt reicht es nicht, wenn es nur das Symbol gibt und nicht die Realität.
Getauft wurde auch sie, die 53-jährige Roswitha Ruffer. Wenn die Taufe der Eintritt in das Christentum ist, dann wurde bei ihr daraus inzwischen eine sehr vitale Lebensgrundlage.
Ich glaube an Gott. Und ich glaube letztlich auch an Frieden und Gerechtigkeit. Der Glaube macht sich so bemerkbar, dass ich dadurch also motiviert bin, meinen Alltag zu schaffen, meinen Alltag zu gestalten, meine Aufgaben wahrzunehmen und Spaß am Leben zu haben. Das ist kein kontinuierliches Getragensein, das ist ein Auf und Ab, aber es trägt mich immer wieder. Das funktioniert gerade in schwierigen Zeiten. Ich glaube auch an die Kraft des Gebetes. Und ich bete auch für andere Menschen. Ich denke, andere Menschen beten auch für mich. Und da spüre ich auch dann schon ein Getragensein in meiner Situation. In letzter Konsequenz habe ich natürlich die Hoffnung, dass das Leben hier auf der Erde nicht alles ist, sondern dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Die Hoffnung ist immer da. Natürlich habe ich auch hier und da Glaubenszweifel und hadere. Für mich gehört das auch ein Stück dazu, weil ich auch ein denkender Mensch bin und ich auf viele Fragen hier ja auch keine Antwort bekomme.
Roswitha Ruffer in Glauben direkt. Das war's für diesmal in den Glaubenssachen. Mehr nächste Woche. Eine gute Zeit wünscht Klaus Krämer.
Schön, dass Ihnen dieses Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dwworld.de.